Heute spreche ich mit dem Buchautor und Segler Thomas Kessbohrer über historische Relikte, die auf einem Segeltörn immer mal wieder an Land zu entdecken sind, vor allem am Mittelmeer. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier bei Charterbar Yachting. Mein Name ist Ümit Uzu und ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und selbst auch seit vielen Jahren leidenschaftlicher Segler. Ja, vor ein paar Tagen hatte ich meinen Freund Thomas Kessbohrer hier bei uns im Studio zu Gast. Und der Thomas Kessbohrer wird wahrscheinlich den meisten von euch schon ein Begriff sein, ganz einfach aus dem Grund, weil er in vielen, vielen Yachtmagazinen als Autor verschiedenster Artikel zu erkennen ist und weil er auch schon viele Bücher zum Thema Segeln und Meer geschrieben hat. Auch ein paar andere Abenteuerbücher stammen aus seiner Feder. Und Thomas und ich kennen uns schon seit einigen Jahren. Und wir haben uns getroffen, wir haben uns lange unterhalten über viele Themen und unter anderem haben wir uns über das Thema, ja, wie soll ich es beschreiben, historische Relikte aus der Vergangenheit, die im Mittelmeer zu finden sind, aber nicht im Wasser, sondern eben an den Küsten. Und weshalb wir Segler und Yachturlauber hier prädestiniert sind und teilweise leider ein bisschen zu blind umherwandern, wenn wir mal einen Landgang machen. Das erklärt er mir. Er hat nämlich auch mal ein ganz interessantes Buch zu diesem Thema geschrieben und das war so spannend, dass wir uns da ja längere Zeit drüber unterhalten haben und diese Unterhaltung möchte ich euch nicht vorenthalten, denn mir persönlich hat sie mal wieder ein Stück weit nochmal die Augen geöffnet, obwohl ich ja auch so ein Fan bin von, ja, von der Vergangenheit, von diesen historischen Bauten. Und vielleicht geht es euch ja genauso. Insofern viel Spaß jetzt mit dem Gespräch, welches ich mit dem Thomas hier vor ein paar Tagen geführt habe. Herzlich willkommen, Thomas. Danke, dass du da bist.
Ja, sehr gerne, Ümit, wie immer.
Das freut mich sehr. Ja, sag mal, du hast auch schon mal, zum einen hast du ein Buch schon mal darüber geschrieben, Die vergessenen Inseln, wenn ich mich ja, richtig erinnere. Genau. Da geht es darum, ein Turn durchs Mittelmeer, wo es aber weniger um die Küstenbeschaffenheit und so geht, sondern mehr um die geschichtlichen Hintergründe. Wie siehst du das denn, wenn man im Mittelmeer segelt? Ist es so, dass sich wirklich hinter jeder Bucht irgendwo eine geschichtliche Story verbirgt? Oder ist es so, dass du sagst, naja, man muss schon ganz genau wissen, wo man hinfahren muss, damit man hier so, ja, so eine kleine Reise in die Vergangenheit macht?
Also eines meiner schönsten Erlebnisse, also am Segeln überhaupt, was mich sehr dann angefixt hat, eigentlich öfter in die Türkei zu fahren, war auf dem ersten Segelturn. Ich konnte überhaupt nicht segeln, ich war Kielschwein, also so tiefste, versteckt im tiefsten Bauteil. Alle anderen konnten segeln und das war eigentlich so mein erster Charterturn. Aber ich, Trottelgesicht, in einer Bucht an der türkischen Südküste, ich kriege auch noch den Namen zusammen, hüpfe ins Wasser. Aha. Tauche meiner Gewohnheit nach oder schnorchle so unter Wasser entlang. Plötzlich blinkt da in 2 Meter unter mir was am Boden. Ich tauche runter, tauche hoch und als ich die Hand öffne, ist es eine römische Kupfermünze. Und im ersten Moment wollte ich sie eigentlich wieder wegwerfen, weil ich dachte, ja klar, das hat der türkische Tourismusverband gemacht und für so Trottelgesichter wie mich versenken die Altmetalle an der Küste, weil die schenken denen das besonders tolle Erlebnis.
Gar nicht so eine schlechte Idee, glaube ich.
Klasse Idee, ja. Deswegen, ich dachte, das kann nicht sein, du kannst nicht da runter, aber es ist tatsächlich, ich habe dann die Geschichte dieser Münze recherchiert und das ist tatsächlich eine aus römischer Zeit, die wahrscheinlich ein Seemann irgendwo Wahnsinn. So an Deck stehend gesagt hat, für die Götter oder für einen Freund oder für was weiß Thomas. Ich. Und dann trudelte das Ding da so auf 3 Meter Wassertiefe runter, bis ich Trottelgesicht da eben vorbeikam. Ja. Das sind natürlich also Irrsinnsmomente. Ich kann auch davon erzählen, auf dieser 3 Jahre Mittelmeer-Tour habe ich, wo ich also von Triest nach Antalya gesegelt bin und dann von Antalya wieder zurück bis Sizilien und dann hoch wieder nach Triest, da kam mir das irgendwann, dass ich auf jeder Insel, auf der ich war, auf jeder einzelnen Insel, habe ich irgendetwas gefunden, was zu unserer Geschichte beiträgt. Die Erfindung des Geldes, die Erfindung der Schrift, die Erfindung des Bootes, ja, seit wann sind Menschen eigentlich losgesegelt? Und ich habe auf jeder Insel, sobald ich die Augen aufgemacht habe, habe ich irgendwas gefunden, bis zu irgendwo auf einer türkischen Insel ein altes deutsches Kanonenrohr aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Flak, eine 8-8. Und ich dachte mir, ich kenne das mit diesem Dings da vorne drauf und dachte, wie kommt denn das Teil daher? Und habe dann, ich bin geboren in Bayern, in Südbayern, und habe dann eine Geschichte rausgefunden von einem General, der die Truppen der Ägäis bis 1945 dort kommandiert hat und dann in meiner Heimat eigentlich, naja, vielleicht 40 Kilometer entfernt, seinen Lebensabend verbracht hat. Und das auf einer Insel, wo man eigentlich gar nichts erwartet. Ja, ich war morgens auf dem Weg zum Bäcker, sah da das Kanonenrohr liegen und dachte, huch, wie kommt das deutsche Ding daher aus dem Zweiten Weltkrieg? Dann fängt man an zu recherchieren. Also ja. Ich glaube, es ist eigentlich überall. Und es geht auch bis hin zu Kroatien, also die Geschichte von König Artus, glaube ich, die kennt jeder, ja. Artus, England, ja. Kampf gegen die Römer, man kennt also den tollen Film.
Genau.
Die historische Realität könnte, ich sag mal vorsichtig, könnte tatsächlich so sein, dass der Arcturus ein römischer General war. Die haben vor einigen Jahren, haben sie in einem kroatischen Dorf, das direkt an der Hauptstraße ist, ich bin da hingelaufen und habe das Ding fotografiert, gibt es einen Grabstein von General Arcturus, der ein römischer General war, lang in Britannien gekämpft hat, mit einer Anführer einer Reitertruppe war und seinen Lebensabend aber an der kroatischen Küste der Sonne wegen verbracht hat. Und dieser Grabstein von dem Arcturus, der ist direkt an der alten Kirchenmauer, da ist die Hauptstraße, geht vorbei. Ich habe so Fotos daheim, ich schicke dir welche, wenn du magst. Da fahren die Autos vorbei und da ist dieser Grabstein drin. Ja. Und dann haben sich Forscher darüber dran gemacht und haben wirklich gesagt, nee, das kann also tatsächlich sein, dass der Arturus, der echte, das Vorbild für diesen König Artus, der dann im Mittelalter so hoch kam, dass der tatsächlich seinen Lebensabend, wie es viele römische Generale gemacht haben, dann einfach irgendwo hinging und sich die Sonne auf den Bauch hat scheinen lassen und einfach seine letzten Jahre da an der kroatischen Küste verbracht hat. Also
stark.
Wir laufen da an so vielem vorbei, ja, und man sieht das ja eigentlich gar nicht, auch im täglichen Leben nicht. Also dazu muss man dann eigentlich gar nicht mehr so sehr in Urlaub fahren. Und das ist aber ein Grund, warum ich eigentlich das Mittelmeer oder die europäischen Regionen eigentlich immer vorziehe. Ich bin auch viel in der Karibik gesegelt. Da ist halt alt, it's very old, it's from 1800, ja.
Okay.
Also Türkei oder Griechenland, du stehst halt sofort in 2000 Jahre alten Trümmern, ja. Gerade Griechenland, wenn ich irgendwo an Land ging, ich mache abends immer so meine Streifzüge und plötzlich stehst du in so einem Ruinenfeld und weißt also nichts drüber und fängst plötzlich das Recherchieren an und merkst dann, wow, das hat ja was mit uns zu tun, weil hier irgendwas passiert ist, was bis in unsere Gegenwart wirkt, weil es einfach irgendwas in Gang gesetzt hat.
Also ich stehe ja da total drauf. Und als wir jetzt in Kroatien unterwegs waren und dieses Projekt gemacht haben, wo wir die Marinas porträtiert haben und ich mir diese Städte angeschaut habe, ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt Split oder Dubrovnik sein, sondern auch die kleineren Städtchen, ja, wie Trogir etc., das überwältigt einen. Also mich plättet das total, wenn ich diese riesigen Bauten und so sehe, aber das ist ja das eine, das sehr Offensichtliche, aber so wie du jetzt gerade beschreibst, gibt es eben ja offensichtlich auch sehr viele kleine, versteckte Dinge, die immer wieder ein Relikt aus der Vergangenheit sind und gerade komischerweise in diesen Mittelmeerländern einfach so da liegen. Also ich habe das Gefühl, wenn das in Deutschland wäre, dann wäre das 20 Mal eingezäunt, dann wären die Scheinwerfer drauf, da wird man ein Museum außenrum bauen. Ist das so? Hast du die Erfahrung gemacht, dass du im Mittelmeerraum eben so bedeutende, Relikte aus der Vergangenheit gefunden hast, der man offensichtlich nicht so viel Beachtung schenkt, die aber einfach da sind und schon eine Gewichtung haben, eine Wertigkeit haben?
Das hat damit zu tun, dass die Mittelmeer, die haben zu viel von dem Zeug, ja. Die kommen nicht mehr nach, es einzuzäunen. Also überspitzt gesagt.
Ja. Ist schon
Italien,
so, ne?
Ja, ja. In Italien oder in der Türkei ist es, gerade an der türkischen Südküste, ist also an jeder Ecke ein antikes Kastell, das auf die Zeit vor, was man ganz einfach erkennt, weil das so von den Mauerblöcken, die haben also fugenlos gemauert. Man kennt ganz einfach so eine antike Festung in der Türkei, das ist kein Mörtel, sondern die Steine sind ganz winkelig geschnitten und weiß der Geier, wie sie es machten, aber das passt alles Stein für Stein da rein und dann weißt du, ja, 500 vor Christus. Wahnsinn. Und das ist, also ich habe einen Freund, der ist ein großer Geschichtsskeptiker, der sagte immer, das sind ja bloß tote Steine, ja, der unkte immer. Und den habe ich eine Woche mitgenommen und der war dann total fasziniert, dass ich ihn einfach mal auf so einen Spaziergang auf einen unscheinbaren Hang hoch mitgenommen habe. Das war auch eine ganz unscheinbare Insel und dann waren da plötzlich Tonscherben und dann habe ich die Dinger so in die Hand genommen und kenne mich mit Scherben mittlerweile ein bisschen aus und habe gesagt, also das hier ist jetzt irgendwie vorrömisch, weil so und so und das hier, also hier war mal irgendein Lager wahrscheinlich oder irgendein Wachturm, da haben die Bucht unten, wo wir geankert haben, bewacht. Und der war dann total fasziniert, dass ich ihm irgendwie so aus der Lameng ungefähr eine Geschichte dieses Ortes, wie der vor 2000 Jahren ausgesehen hat, erzählen konnte. Und das kann man aber, weil man muss nur ein bisschen mit offenen Augen also da durch die Welt laufen und da findest halt überall irgendwas. Und es macht eigentlich viel, viel mehr Spaß, eigentlich irgendwas vom Boden aufzuheben, es anzuschauen und zu sagen, ja, das könnte das und das sein. Also irgendwo jetzt im Museum da so auf das ausgetretenen Pfaden entlang zu laufen, sondern eigentlich es selber zu entdecken und zu sagen, das hat mir schon Nachmittage richtig, richtig versüßt, wenn ich da irgendwas entdeckt habe und ich habe diese Orte dann auch nie mehr vergessen. Weil das so.
Würdest du sagen, dass wir Segler, wir Yachturlauber schon, ich sage jetzt einmal, so ein bisschen gesegnet sind, weil wir aufgrund des Fortbewegungsmittel Boot einfacher an solche Ortschaften kommen? Ist es so, dass du vom Gefühl her sagst, okay, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, dann habe ich viel eher die Möglichkeit, die Geschichte wirklich noch so, ich sage jetzt mal, so jungfräulich zu entdecken?
Also wir sind da als Segler ganz sicher oder auch als Motorbootfahrer, wir sind da dreifach gesegnet. Also ich kann das auch begründen. Also erstens, du erreichst abgelegene Orte, so wie denen, die ich da gerade beschrieben habe. Das ist eine Bucht, da hat selten jemand geankert. Ja? Das ist also das Allereinfachste. Das Zweite, was ich immer faszinierend fand am Segeln, ist, wenn ich mich einem Ort annähere, also so vom Meer komme und habe dann so die Waterfront, dann habe ich den unschlagbaren Vorteil, dass ich mich auf dem Boot immer dem ältesten Teil einer Stadt annähere. Stell dir einfach vor, du fährst jetzt irgendwie, wir sind jetzt hier in Würzburg, du fährst jetzt hier die Autobahn nach Würzburg, dann kommst du da in das Industriegebiet, ich bin jetzt mit der Bahn hergekommen, dann hast du da so diese Gleisbauanlagen, du näherst dich erstmal durch die unschönen Dinge, Lagerhäuser, Schrottplätze, Industrieanlagen und du brauchst mit dem Auto immer elend lang, du musst wie durch den Speckgürtel einer Stadt, musst du dich da reinkommen, bis du in Würzburg eigentlich irgendwo da bist, wo du sagst, aha, das ist der Dom und der ist gebaut worden im 8. Jahrhundert.
Ja.
Und als Segler segelst du nach Syrakusa rein und sagst, boah, Zong, ja, die Ortigia und da ist sie. Und der dritte Punkt ist, wir sind privilegiert, weil die Waterfront eines Ortes, bleiben wir mal bei der Ortygia, der Halbinsel von Syrakus, die Waterfront ist immer der gepflegteste Teil einer Stadt. Ja. Du kommst ja nie durch die Härten und durch den Kinnhaken der sozialen Konflikte und des, oh, hier lassen sie Dinge verfallen und hier ist der Schrott und hier ist es Prekariat oder hier ist es doof, sondern kommst immer irgendwo an, wo du sagst, wow, ist das schön hier. Und
stimmt.
Bei mir ging das eigentlich immer so weit. Ich glaube, man merkt das auch so jetzt im Gespräch. Ich bin ja begeisterungsfähig. Und also bei mir ist so ein selbsthypnotischer Vorgang beim Segeln. Ich segel da irgendwo rein und da denke ich, boah, das ist ja der geilste Fleck der Welt. Also es ist ja so super hier. So super war es ja noch nie zuvor.
Da war es gemeinsam.
Ja, genau. Schön. Aber es ist... Die Ingredienzen sind halt die, ja, du hast strahlend blauen Himmel im Mittelmeer und du hast also eine gepflegte Waterfront und du bist im historischsten Teil, kommst du an, im ältesten Teil einer Stadt, ja. Und dann geht man so runter und nach 3 Tagen packen mich dann die Hummeln und ich denke, ja, es will weiter, es gibt bestimmt noch mal, ja. Aber ich komme in den nächsten Ort und denke dann wieder, boah, es ist klasse hier. Also es ist ja, was noch, als ich das erste Mal in Piran war, das ist ein kleiner Ort, die südliche Grenzstation von Slowenien. Das ist für mich einer der schönsten Orte an der Adriaküste, weil das ist irgendwie wirklich wie, ich habe es im Buch auch geschrieben, das ist für mich wie Klein-Venedig. Das war so ein venezianischer Ort, wo der Giuseppe Tartini auch geboren ist, der Komponist und Geiger. Und typischer venezianischer Kleinstadtort, aber einer der wenigen, der sich an der Küste wirklich so richtig mit diesen venezianischen Einschlägen ganz typisch erhalten hat.
Also, ich könnte da dir eh nicht zuhören. Wenn man sich eben auskennt. Du hast gerade eben nur so kurz und nebenbei gesagt, habe ich auch in dem Buch geschrieben. Also, das ist auch schön, dass sich das in deinen Büchern wiederfindet. Das heißt, dass du dieses Wissen natürlich dann auch mit reinpackst. Also geht es jetzt nicht nur darum, wo kann ich jetzt gut ankern und wo kann ich gut essen gehen, sondern was ist da auch noch ein bisschen an geschichtlichen Geschehnissen oder einfach an geschichtlichen Dingen vorhanden, die man sich anschauen könnte. Und dieses eine spezielle Buch, welches du geschrieben hast, das beleuchtet tatsächlich viele historischen Städte im Mittelmeer, welche geschichtlich gesehen was mit Deutschland zu tun haben jeweils, oder?
Mit unserer Entwicklung als Menschen, ja. Also, ich meine, wir sind ja heute gewohnt, dass Geld da ist, aber Geld ist eine relativ junge Erfindung. Also eine Münzgeld gibt es seit etwa 500 vor, kam also irgendwie so aus Persien langsam über die Türkei und dann über die Griechen und dann über die griechisch besetzten Territorien, wie zum Beispiel Sizilien und Marseille, kam das. Also ganz langsam zog das wie so eine Wolke. Innerhalb von 70 Jahren hat es die Welt im Sturm erobert und kam dann so übers Mittelmeer dann langsam nach Norden. Und wir können uns ja heute unsere Welt gar nicht mehr vorstellen ohne Geld, ja, weil das ist uns halt geläufig. Aber die Welt vor 2500 Jahren war eine Welt, die lebte von, ich habe hier einen halben Hasen, ich hätte gerne einen Eimer voll Getreide dafür. Ja, oder was hast du denn, was du mir geben kannst? Oh, eine coole Cap, das ist meine halbe Hase nicht wert. Ja. Also es war eine Tauschhandelsgesellschaft.
Ja, natürlich.
Ja, und plötzlich kam dieses Geld und es hat halt alles revolutioniert.
Und die Geschichte findest du im Mittelmeer, oder?
Ja, das, also die Quelle ist einfach für so vieles, aber ich meine, das ist eine Binsenweisheit, ja. Das meiste, was wir heute so als selbstverständlich betrachten, ja, das kommt aus dem Mittelmeer, vom römischen Recht oder unserem Rechtskodex bis Geld, bis zu, ja, wir leben immer nur in der Eisenzeit, okay, ein bisschen auch in der Plastikzeit, aber ich habe die Ursprünge dieses, wieso leben wir jetzt eigentlich in der Eisenzeit, ja, weil die Bronzezeit davor war, ja, wie kamen die eigentlich drauf, überhaupt jetzt irgendwie mit dieser Bronze rumzuhantieren? Bronze ist höllenschwierig herzustellen, ja, du brauchst 90% Kupfer und 10% Blei, und das gibt es aber nie am selben Ort, sondern Kupfer gibt es auf Zypern und Blei gibt es im Mittelmeer an 4 oder 5 Orten. Also die mussten das ja erstmal hinkriegen und dann die richtige Mischung rausfinden und dann, dass ich da jetzt irgendwie ein Messer draus machen kann. Oder wie mache ich denn das? Ich muss das auf eine bestimmte Temperatur bringen und muss das irgendwie nicht überhitzen oder unterhitzen. Ich muss Gussformen. Also es ist irre komplex, und so begann aber eigentlich die Geschichte eines Autokotflügels, ja, oder einer Gabel oder eines Gegenstands, dem wir heute keine 3 Sekunden mehr Beachtung schenken.
Also es ist schon, ich finde es sehr wichtig, dass wir uns wirklich auch als Segler dieses Bewusstsein einfach nochmal bewusst machen, ja, oder diese Tatsache bewusst machen, dass wir bei unseren Segelturns wirklich an so viel geschichtsträchtigen Orten vorbeifahren, leider Gottes viel zu oft vorbeifahren, aber wenn man da mal die Möglichkeit hat, irgendwo mal anzulegen, was man ja normalerweise jeden Tag mindestens einmal oder gar 2-3 Mal macht, dass man da eben auch die Möglichkeit hat, sich so ein bisschen mit der Geschichte auseinanderzusetzen, im besten Fall natürlich schon vorher. Und du hast ja, was ich ja immer mehr rauskriege, extrem viel recherchiert, natürlich nicht nur wegen deinem Buch, es interessiert dich auch, so wie mich. Und also vielleicht ein Appell einfach an alle, die das nächste Mal, wenn sie unterwegs sind im Mittelmeer, einfach sich ein bisschen damit auseinandersetzen sollten, was denn hier geschichtlich so passiert ist.
Wen es interessiert, ja. Aber das, ich will das eine nur sagen. Also mein Marina-Führer, der Revier Kompass Kroatien, der bringt nicht nur Historisches. Ich halte mich immer ein bisschen zurück damit, ja, weil Entschuldigung, die Sau rausgelassen habe ich bei dem Thema wirklich in den vergessenen Inseln, weil das ist eigentlich nur eine Geschichte des Mittelmeers erzählt anhand von 35 Inseln oder so. Ja, da habe ich das mal so richtig ausgelebt und fand das unglaublich spannend. Man kann sonst nur sagen, einfach in ein Land wie Kroatien fahren, mit offenen Augen eigentlich abends rumlaufen und rausfinden, was interessiert einen. Für manchen ist es die Geschichte und für manchen ist es irgendwie Essen und Trinken. Für andere ist es, was gibt eigentlich die Natur daher? Wo laufe ich eigentlich an ganz tollen Dingen vorbei? Also ich bin auch Bergwanderer oder wandere wahnsinnig viel und wahnsinnig gern. Also man muss sich halt klar machen, man läuft an so und so viel vorbei. Ich selber bin auch gern abends mal in der Bucht und gucke aufs Wasser. Das ist sowas von erfüllend.
Ja.
Aber es würde mich einfach, ich habe nach meinen ersten Karibikurlauben gemerkt, also es nervt mich jetzt, dass ich hier bin und eigentlich gar nichts über die Geschichte dieser Orte und dieser Inseln weiß. Ja, mir ging's, mich hat es genervt. Und dann fing ich immer an zu recherchieren und als ich irgendwann dann so weit war, ist es wirklich vielleicht ein Buch oder eine Geschichte geworden. Aber das dauert dann so ein paar Jahre.
Ja, das ist schön. Es ist einfach, ein Turn soll erfüllend sein, wie du schon sagst. Ich denke, es gibt einfach verschiedene Arten und Weisen, wie ein Turn einen erfüllen kann. Mit offenen Augen einfach durch die Welt zu gehen oder durch die Welt zu segeln oder zu fahren, wie auch immer, ist mit Sicherheit viel wert, weil man dann doch... Ja, für mich ist es auch. Es ist einfach der Reichtum, der dadurch größer wird in mir, wenn ich einfach einen Turn wirklich erlebe und nicht verstreichen lasse. Und insofern war das mal wieder sehr, sehr wertvoll, mit dir über dieses tolle Thema zu sprechen. Und für all diejenigen, die da jetzt zugeschaut haben, bin ich mir sicher, dass die sich für den nächsten Turn auch noch ein bisschen mehr vornehmen und sagen, wo bin ich denn da jetzt eigentlich? Vielen Dank, Thomas.
Gerne. Danke. Sehr gern, Ümit. Bis dann.
Jo, bis dann.
Ciao.
Ja, das war nun also das Gespräch mit Thomas Kässbohrer über, ja, nennen wir es mal wieder, Relikte aus der Vergangenheit, die es bei uns im Mittelmeerraum für jeden Yachturlauber problemlos zu finden gilt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei uns auf dem Podcast. Und sollte euch das gefallen haben, was wir hier so von uns geben, dann freue ich mich natürlich sehr über eine positive Rezension in Form einer 5-Sterne-Bewertung. Ansonsten bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Bis dann, euer Ümit Uzun. Charterbar Yachting. Einfach mehr.